NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bohrmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Wir reden heute Abend über die Frage, was hilft gegen rechte Gewalt, die Wut, der Hass gegenüber Flüchtlingen, was hilft dagegen? Anlass und Hintergrund sind die Ausschreitungen in Klausnitz und Bautzen, das haben Sie sicher in den Nachrichten verfolgt. Das sind zwei Straftaten von über 1000 in den vergangenen Jahren. Wir wollen heute Abend reden und klären, woher rührt dieser Hass, diese Gewalt? Ist diese Wut nur die brutale Spitze eines Eisberges, unter der noch mehr Hass gärt? Und wie soll Politik auf diese Ausschreitungen reagieren? Was hilft gegen rechte Gewalt? Darüber wollen wir reden in der ersten halben Stunde bis 21 Uhr. Und nach den Nachrichten um 21.05 Uhr haben Sie dann das Wort und können mitreden, mitdiskutieren, womöglich mitstreiten. Aber Sie können schon jetzt während unserer halbstündigen Debatte anrufen. Vielleicht kommt Ihnen ein Gedanke in den Sinn oder Sie widersprechen innerlich. Dann rufen Sie uns an 08000 441 777. Karin Ley ist stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und sitzt für uns im Studio in Berlin. Guten Abend, Frau Ley.
Einen schönen guten Abend.
Sie sind ja sozusagen, wenn man es so will, mittendrin. Ihr Wahlkreis ist in Bautzen und in Hoyerswerda. Haben Sie mal daran gedacht, hätte ich doch einen anderen Wahlkreis?
Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Aber worauf Sie anspielen, ist natürlich, dass im Landkreis Bautzen in Sachsen generell rechte Gewalt, eine regelrechte Pogromstimmung gegen Flüchtlinge an der Tagesordnung ist. Ja. Und diese Pogromstimmung, die ist nicht vom Himmel gefallen. Das hat sich wirklich jahrelang angedeutet. Seit Jahren erleben wir einen unglaublichen Rechtsruck, der von Pegida mit befeuert wurde, der von AfD befeuert wurde. Es gibt unglaublich viele Initiativen gegen Flüchtlingsunterkünfte. Ja. Und das Schlimmste ist, dass die sächsische Landesregierung im Grunde seit Jahren, seit Jahrzehnten darauf reagiert, mit Weggucken und mit Wegducken. Und das Erstarken der politischen Rechten, das ist leider die Quittung, die wir jetzt erleben.
Jetzt haben Sie Ihrer politischen Pflicht schon Genüge getan und alle Punkte angesprochen. Aber ich wollte Sie noch mal konkret fragen. Da kommt ein Bus mit Flüchtlingen in einen Ort. Und er wird gestoppt von brüllenden Bürgern. Diese hindern die Flüchtlinge, aus dem Bus auszusteigen. Die Flüchtlinge sind verängstigt. Was sollte Ihrer Meinung nach jetzt geschehen?
Ja, also man muss erst mal sagen, dass das ein wirklich ungeheuerlicher Vorgang ist. Das ist wirklich eine einzige Schande. Das ist wirklich beschämend, was da passiert ist. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie man mit Menschen, die vor Krieg, vor Verfolgung, vor Folter geflohen sind, so umgehen kann.
Wer soll eingreifen? Wer soll helfen?
Naja, man hat ja leider gesehen, dass die sächsische Polizei, ich muss sagen, zum wiederholten Male hier völlig versagt hat. Es kann doch nicht sein, dass sich dieser braune Mob hier stundenlang austoben kann, ohne dass die Polizei hier einschreitet und ohne dass es unterbunden werden kann. Also das ist leider ja ein Phänomen, was wir in Sachsen seit vielen Jahren beobachten, dass man das Gefühl hat, dass Polizei und Staatsanwaltschaft auf dem rechten Auge blind sind. Und wissen Sie, ich habe den Verdacht, wenn hier eine Linko-Demo gewesen wäre, die irgendwie einen Nazibus gestoppt hätte, dann hätte die Polizei es geschafft, in einer halben Stunde die ganze Veranstaltung zu räumen. Wissen Sie, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert ist für diesen Polizeieinsatz. Da habe ich wirklich gar kein Verständnis. Und hier muss auch ein Umdenken beginnen. Das beginnt bei Polizei und Staatsanwaltschaft, aber das muss auch tatsächlich beim sächsischen Innenminister und auch beim sächsischen Ministerpräsidenten beginnen, die sich hier in den letzten Jahren nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben.
Hallo, jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder ein Mikrofon, ich bin wieder für Sie da. Das war Frau Ley, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke. Der Ball liegt schon im Feld der Polizei. Sebastian Fiedler ist stellvertretender Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Guten Abend, Herr Fiedler. Hallo?
Ja, schönen guten Abend.
Da sind Sie. Schön, dass Sie da sind, Herr Fiedler. Sie haben die Szene auch noch im Kopf. Da bringt ein Bus Flüchtlinge in den Ort und Bürger hindern, die Flüchtlinge auszusteigen. Die Flüchtlinge sind verängstigt. Wie wäre aus Ihrer Sicht der Polizei diese Szene zum Guten ausgegangen?
Das ist eine prognostische Frage. Sie fragen jetzt einen Kriminalbeamten natürlich nach einer Einsatzsituation. Aus der Distanz betrachtet teile ich natürlich die kritische Einschätzung in diesem Fall. Ich tue mich allerdings genauso schwer mit so pauschaler Polizeischelte. Das fällt jetzt natürlich relativ leicht, um das zu sagen, weil natürlich, so ist meine Bewertung jetzt, man hat sozusagen nach den Buchstaben der Regelungen, die die Polizei jetzt so hat, diese Einsatzsituation bewertet, hat allerdings das politische Gespür und das menschliche Gespür an dieser Stelle, glaube ich, vermissen lassen, weil natürlich in den Polizeien Deutschlands immer Deeskalation im Grunde an erster Stelle gestanden hat. Unter dieser Maßgabe, ganz nüchtern betrachtet, ohne Zugrundelegung derjenigen, die da tatsächlich sich aufgehalten haben, ist es deeskalierend gehandhabt worden. Aber es hätte natürlich andere Alternativen gegeben, die man sich hätte wünschen können.
Zum Beispiel, machen Sie doch mal die Alternative
auf. Sie müssen im Grunde natürlich, wir haben ja hier ein Versammlungsrecht, und dann müssen Sie natürlich rechtliche Konstellationen haben, die es dann natürlich auch ermöglichen, solche Versammlungen aufzulösen. Sollten die hier gegeben gewesen sein, dann würde ich sagen, dann darf die Polizei natürlich hier nicht zurückweichen. Wenn sie das rechtliche Instrumentarium hat, dann muss sie es tatsächlich auch durchsetzen. Da sind wir in der Vergangenheit erheblich zu schwach gewesen. Da gibt es viele andere Beispiele, auch im Bereich von Fußballeinsätzen. Da müssen wir nicht rechts oder links bemühen hier in diesem Feld, sondern die Polizei in der Tat hat sich mit Deeskalation begnügt, hat auch rechtliche Probleme bekommen. Das darf man auch nicht verschweigen. Im Bereich Landfriedensbruch können wir nicht mehr einfach, so wie es früher möglich gewesen ist, Gruppen einschließen und entfernen. Wir müssen hier auf Einzelpersonen uns konzentrieren. Das heißt, das Handwerkszeug spielt auch eine Rolle. Das heißt, ich tue mich immer schwer damit, solche Sachverhalte jetzt einfach und pauschal zu beurteilen und nur aus der politischen Brille. Das fällt relativ leicht.
Nein, ich würde es gerne aus der Brille der Hörer und der Fernsehzuschauer machen. Wir haben ja alle diese Bilder im Kopf. Hätte die Polizei nicht dafür sorgen können, dass diese Flüchtlinge sicher aus dem Bus aussteigen können? Wäre das nicht die Aufgabe der Polizei gewesen?
Sicher, ich sage ja gerade, das hätte man im Nachhinein betrachtet. Natürlich hätte es andere Handlungsalternativen gegeben. Die wären wünschenswert gewesen, das ist doch gar keine Frage. Und es hat aber sicherlich nichts damit zu tun, dass jetzt die politische Einstellung der Polizeibeamten, so klingt es jetzt im Grunde bei Frau Ley so ein bisschen durch, als wenn das jetzt so dahinter gestanden hätte, dass das eine Rolle gespielt haben sollte, das ziehe ich mal ganz erheblich in Zweifel. Da stelle ich sogar in Abrede. Ich glaube tatsächlich, dass man die Einsatz Situation hier falsch bewerkstelligt hat. Man hat sich der Auswirkungen, ist man sich offensichtlich nicht bewusst gewesen. Natürlich wäre es, um es auf den Punkt zu bringen, wünschenswert gewesen. Man hätte selbstverständlich den Flüchtlingen auch deutlich machen können, dass man sich hier auch mit der staatlichen Macht solchen rechten Pöbel entgegenstellt und hätte sich denen zugewandt im Hinblick auf Maßnahmen, die zu treffen wären und nicht so gehandelt, wie das jetzt geschehen ist.
Dritter Gast heute Abend ist Professor Hajo Funke. Er ist Politikwissenschaftler und Rechtsextremismus-Experte, sitzt ebenfalls im Studio in Berlin. Guten Abend, Herr Funke.
Guten Abend.
Herr Funke, ist dieses Bild dieses Busses, in dem Flüchtlinge sitzen und draußen sind Menschen, die skandieren, wir sind das Volk, ist das für Sie ein symbolisches Bild für das, was zurzeit in Deutschland vor sich geht?
Nicht für Deutschland, aber für Krausnitz, für Freital, für Heidenau.
Sagen Sie, dass damit das Problem ein ostdeutsches Problem ist?
Nein. Ich sage, das ist ein teilsächsisches Problem ist und hier im Falle von Krausnitz ein Krausnitz-Chemnitzer Problem, weil die Polizeieinsatzstelle in Chemnitz ist und der entsprechende Polizeipräsident Uwe Reismann heißt. Also zur Sache. Mhm. Ich würde da die Frage an Herrn Fiedler sozusagen aufgreifen und sagen, natürlich hätte man, nachdem man gesehen hat, dass Deeskalation nichts bringt, sondern sogar Platzverweise nicht befolgt wurden, nachdem man gesehen hat, dass Autos quergestellt waren, aber man das Ziel hat, die Leute, die Flüchtlinge heil ins Haus zu bringen, anders handeln müssen. Man hätte, wenn man es nicht selbst geschafft hat, es wurden ja Platzverweise erteilt, die nicht befolgt wurden, also die Polizei wurde in die Defensive gedrängt, hätte man die Hundertschaft beordern müssen, die zum Einsatz da war, aber nicht abgerufen wurde, obwohl die Situation eskaliert ist. Also man hätte es mit einer vernünftigen Polizeieinsatzführung vor Ort problemärmer machen können. Und insofern liegt ein strategisches Fehlverhalten dieser Polizisten, der Einsatzleitung und womöglich auch des Polizeipräsidiums vor. Und ich glaube, da knüpfe ich an das an, was Frau Ley eben gesagt hat.
Verlassen wir mal jetzt den Fall Clausnitz und öffnen mal ein bisschen weiter den Fokus, Herr Funke. Wenn man das sieht, und wir beziehen jetzt mal den Brandanschlag in Bautzen mit ein, gegen wen richtet sich eigentlich Ihrer Meinung nach diese Wut und diese Gewalt?
Diese Wut richtet sich gegen einen hassenswerten sogenannten Fremden. Es ist entfesseltes Ressentiment, das potenziell immer wieder in Gewalt umschlägt. Das ist die Gefahr, die von an zu vielen Ecken von einer erheblichen Minderheit in Sachsen gegen Schwächere gerichtet ist.
Nun wird ja viel gefragt in diesen Tagen, warum ausgerechnet Sachsen? Haben Sie dazu eine These?
Ich denke schon, dass es Elemente gibt, die das einer Erklärung näher führen können. Da ist zum einen die Verharmlosung oder Leugnung, je nachdem, des Problems Rechtsextremismus durch die Regierungsspitze. Da ist zum anderen ein vielfaches polizeiliches Fehlverhalten, so in Heidenau, wo man 4 Tage nicht angemessen reagiert hat, was für die Rechtsextremen als fanal interpretiert wurde, weiterzumachen. Und da ist drittens natürlich Pegida, die seit Oktober 2014 das Ressentiment entfesselt hat. Und zwar durch einen Herrn Bachmann, der selbst ein Rassist ist, der Rassismen aus der untersten Schublade bedient und dies dann von der AfD auch noch aufgegriffen wird, indem gesagt wird, die Pegida ist unser natürlicher Verbündeter.
Mhm. Karin Ley, Sie sagten vorhin, es wäre viel übersehen, gar nicht hingeguckt worden, was rechte Fremdenfeindlichkeit angeht in Sachsen. Nun sagt der Ministerpräsident, es habe in Sachsen bereits viele Anstrengungen gegeben, um rechtsextremes Gedankengut zurückzudrängen. Es könne aber nicht allein die Landesregierung dafür sorgen, sagte er. Dafür müsse die gesamte Gesellschaft eintreten, nicht allein die Polizei oder die Politik. Was sagen Sie zu so einer Aussage?
Ja, also wissen Sie, diese großen Anstrengungen der sächsischen Landesregierung im Kampf gegen rechts, die sind mir weitgehend verborgen geblieben. Und ich lebe jetzt seit 16 Jahren in Sachsen, mache dort auch hauptamtlich seit vielen Jahren Politik. Ich kann mir da, glaube ich, wirklich ein Urteil erlauben. Es hat in Sachsen nie eine offensive Auseinandersetzung mit der erstarkenden Rechte gegeben. Es ist doch kein Zufall, dass Pegida in Sachsen entstanden ist. Es ist kein Zufall, dass NPD und AfD zum ersten Mal in Sachsen in den Sächsischen Landtag eingezogen sind. Aber schauen wir uns doch an, was haben denn die sächsischen Würdenträger eigentlich damit gemacht? Kurt Biedenkopf hat gesagt, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Stanislav Tillich war leider immer Stichwortgeber für die falschen Seite mit solchen Äußerungen wie, der Islam gehört nicht zu Sachsen. Und auch der sächsische Innenminister Markus Ulbich, der hatte ja als Pegida sozusagen immer größer wurde, war ja seine Strategie, da nicht offensiv gegen vorzugehen, sondern zu Verständnis zu äußern. Und dann hat er eine Soko gegen angeblich kriminelle Asylbewerber eingerichtet, anstatt den Kampf gegen rechts zu unterstützen. Also man hat hier wirklich jahrelang, das muss man leider sagen, war auf dem rechten Auge blind. Man hat die Projekte gegen Rechtsextremismus, die es auch in Sachsen gibt, die eine wertvolle Arbeit waren, überhaupt nicht in dem Maße unterstützt, wie es nötig gewesen wäre. An den Schulen ist man das Problem nicht angegangen. Also man hat hier wirklich eine Vogel-Strauß-Politik betrieben und die rächt sich jetzt.
Herr Fiedler, Sie sind vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ist es richtig, wenn man sagt, so wie die Politik handelt, das muss die Polizei dann ausbaden?
Na, man kann das so formulieren, durchaus, weil die Politik natürlich grundsätzlich erstmal den Rahmen vorgibt für die Polizeiarbeit. Sie gibt den Rahmen vor, wie stark sie die staatlichen Sicherheitsbehörden macht. Sie gibt den Rahmen dafür vor, wie sie sie ausbildet und mit welchen Instrumenten sie sie versieht. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist selbstverständlich so, dass natürlich auch Politik selbst ein kriminogener Faktor ist. Also das heißt, Politik selbst bewirkt durch ihr Handeln viel oder wenig Kriminalität in unterschiedlichsten Bereichen. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut belegen. Und ich muss allerdings an einer Stelle so ein bisschen den Blick von Sachsen weglenken, weil die objektiven Fakten sprechen nun nicht dafür, sich ausgerechnet jetzt den Freistaat Sachsen als sozusagen Hort der rechten Kriminalität alleine nun herauszusuchen. Weil nun, wenn man sich mal anschaut, wie ist denn so die Quote der fremdenfeindlichen Straftaten im Vergleich zur Bevölkerung, dann liegt an der Spitze Brandenburg mit 17,9 Straftaten pro 100.000 Einwohner jeweils. Berlin ist dabei, Sachsen-Anhalt ist dabei, Mecklenburg-Vorpommern ist dabei. Also das heißt, der Osten der Republik inklusive Berlin ist davon betroffen. Und wenn Sie dann ein Stück weitergehen nach Thüringen, dann finden Sie nur einen Bruchteil beispielsweise dieser fremdenfeindlichen Straftaten. Also es gibt eine ganz eindeutige Belastung des Ostens der Republik. Und in der Tat muss man sich da mal angucken. Im Übrigen unter unterschiedlichen Parteiverantwortlichkeiten. Und daran kann man eben schon erkennen, dass es jetzt zu leicht ist, sich jetzt hier mit parteipolitischen Klein-Klein auseinanderzusetzen. Ich glaube in der Tat, man braucht hier eine gesamtgesellschaftliche Diskussion und muss tatsächlich im Sprachgebrauch deutlich sein. Und die Lösung liegt, glaube ich, zum Teil eben darin, dass die Politik mehr erklären muss. Und sie muss der Bevölkerung mehr Zusammenhänge erklären, weil das Grundproblem ja nun, so hat es der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, glaube ich, ganz treffend formuliert, eine Radikalisierung der bürgerlichen Mitte ist eben. Und das ist eben ein breites Problem, was wir jetzt haben. Die Täter, die diese Anschläge verübt haben im letzten Jahr, waren eben nicht alles rechtsradikale, typische Täter, sondern waren eben teilweise Leute, die der bürgerlichen Mitte zuzuordnen sind, klassischerweise und strafrechtlich im Vorfeld noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Also ein breiteres Problem.
Über die Mitte reden wir gleich. Ich würde noch mal gerne bei dem bleiben, was heute tagesaktuell in den Nachrichten zu hören war. Sie sind ja sozusagen der Polizist in der Runde. Und nun hat der Ministerpräsident Sachsen, Herr Tillich, hat gesagt, ja, mehr Polizisten soll es geben. Und wir fragen heute Abend im Themenabend, was hilft gegen rechte Gewalt? Aus Ihrer Sicht als Polizist, hilft es, mehr Beamte zu haben gegen rechte Gewalt?
Es kommt darauf an, welche Beamte. Wir brauchen die Ermittlungskapazitäten. Selbstverständlich hilft das da, so wie es in allen übrigen Kriminalitätsphänomenen hilft. Wir müssen natürlich hier einen Fokus im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung setzen. Das ist doch vollkommen klar. Und das bedeutet hier in diesem Kontext natürlich Strukturermittlungen. Das wiederum bedeutet, das gehört mit zu den kriminalistischen höherwertigen Tätigkeiten. Das heißt, wir brauchen hier gut ausgebildete Leute, die in der Lage sind, Ermittlungskommissionen zu führen gegen diese Strukturen, um sie aufzuhellen, um Straftaten ans Licht zu bringen und zu einer knackigen Verurteilung zu führen.
Das ist doch vollkommen klar. Das heißt, Sie wollen vorher zugreifen, bevor der Dachstuhl brennt?
Vorher zugreifen, da wären die Verfassungsschutzdienststellen dann noch im Spiel. Das ist die Vorfeldaufklärung. Auch das ist natürlich zu stärken hier. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist selbstverständlich so, dass wir hier natürlich auch ein deutlicheres Bild dessen brauchen, was es hier zu erkennen gilt. Und immer dann, wenn dann Straftaten ins Spiel kommen, da brauchen wir Ermittlungskapazitäten. Mhm. Nur so können wir hinreichend gute Urteile auch. Und da ist die Justiz natürlich auch mit im Boot.
Herr Funke, Sie sind der Rechtsextremismus-Experte, beschäftigen sich, glaube ich, seit 25 Jahren mit Rechtsextremismus. Stimmt diese Formel, mehr Polizei hilft gegen rechte Gewalt?
Also in der Richtung stimme ich Herrn Fiedler zu. Allerdings muss ich sagen, dass die jetzt verantwortlich waren, doch auch qualitativ Probleme bedeuten. Wenn Uwe Reißmann, der Polizeipräsident, in seiner ersten Bewertung die Flüchtlinge für mitschuldig erklärt, dass sie provoziert hätten, dann ist das absurd und entspricht nicht meinem Verständnis eines freiheitlichen Rechtsstaats und einer entsprechenden Polizei.
Das stimmt.
Da geben Sie ihm recht, Herr Fiedler.
Ja, selbstverständlich. Ja, das ist ja eine abstruse Geschichte. Also ich spreche aber auch nicht für den Polizeipräsidenten dort.
Gut, okay. Aber trotzdem nochmal die Frage an Herrn Funke.
Brauchen Sie auch nicht.
Ist denn die Polizei, so wie sie im Moment, ich sag's mal so, aufgestellt ist, ist das eine Polizei, die gegen rechte Gewalt eine Chance hat?
Also sie hätte eine, wenn, wie auch Herr Fiedler schon angesprochen hat, sie politisch sozusagen besser geframed, besser gerahmt wird.
Was heißt das?
Gerahmt wird, ja, wenn es Vorgaben gibt, dass das einen Schwerpunkt ist, dass man gegen den gewaltbereiten Rechtsextremismus vorgeht und dass man entsprechend die Polizei entsprechend ausstattet, ausbaut, qualitativ, also das, was Herr Fiedler gesagt hat, ist schon das Entscheidende. Mhm. Da reicht nicht die eigentlich sehr gute Idee eines operativen Abwehrzentrums unter der Leitung von Bernd Merbitz, der 120 Leute hat für ganz Sachsen, obwohl allein in diesen 22 Tagen oder 23 Tagen des Februar es nach Polizeiberichten in Sachsen über 50 rechtsextreme Vorfälle gegeben hat, einschließlich einer ganzen Kette von Körperverletzungen.
Also was ich glaube, ist, dass wir in erster Linie auch eine Strategieänderung bei der Polizei brauchen. Erinnern wir uns doch an die Ereignisse in Heidenau. Das war ja auch in Sachsen vor einem halben Jahr. Flüchtlinge sollten untergebracht werden. Auch dort randalierte der Mob. Die Polizei konnte da oder hat wenig dazu ausgerichtet. Einen Tag später wollten linke Gruppen ein Willkommensfest machen. Das wurde dann von dem sächsischen Innenminister untersagt mit dem Argument, man hätte einen polizeilichen Notstand. Also der jahrelange Personalabbau unter Leitung der sächsischen CDU, auch unter der Leitung der Bundesregierung, ist das eine. Aber ich glaube, wir brauchen hier auch wirklich eine andere Strategie und wir brauchen da auch eine ganz andere Sensibilität der Beamtinnen und Beamten. Ich teile einen Punkt nicht, als gesagt wurde, der Verfassungsschutz ist hier der richtige Akteur. Also wissen Sie, nach meiner Einschätzung, jede lokale Antifa-Gruppe weiß in Sachsen mehr über die Rechte Szene als der sächsische Verfassungsschutz. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was die mit ihren ganzen Ressourcen da machen. Dieses Geld, das sollten wir in Bildung investieren, das sollten wir in Aufklärung investieren. Damit sollten wir die Initiativen unterstützen, die in Sachsen die Fahne hochhalten und die Flüchtlinge unterstützen.
Frau Ley, wir haben jetzt viel über Polizei gesprochen. Sie sind ja, wenn man so will, die Politikerin dort vor Ort. Was wünschen sich denn die Menschen, die empört sind über das, was da passiert ist? Was wollen die?
Die Menschen, die empört sind über die Tatsache, dass das, ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden, die empört sind über den Brand, der in Bautzen gelegt wurde, oder die dahin gehen?
Über den Brand, der in Bautzen gelegt wurde, über die, die das bejubelt haben. Was denken die Menschen, von denen man nichts hört?
Ja, also auch in Bautzen gibt es natürlich auch eine andere Szene. Da gibt es Menschen, die sich engagieren. Es gibt hier ein Bündnis Bautzen bleibt bunt. Die machen auch am Donnerstag eine Kundgebung und werden hier auch eine andere Perspektive bieten. Wir haben einen Oberbürgermeister in Bautzen, der neu gewählt ist, der hier, glaube ich, im Moment wirklich das tut, was richtig ist, nämlich sich da vorzustellen und zu sagen, wir weichen nicht vor der rechten Gewalt. Wir stehen dazu, dass wir Flüchtlinge unterbringen müssen und vor allen Dingen auch wollen, und der im Grunde sagt, wir schaffen das. Und das ist aber viele Jahre zuvor versäumt worden durch andere politische Verantwortungsträger. Man hat das im Grunde laufen lassen. Als es zunehmend Flüchtlinge gab, dann gab es auf lokaler Ebene kaum jemanden, der sich da vorgestellt hatte, wirklich auch dann dafür geworben hat und gesagt hat, Leute, lasst uns das gemeinsam machen, lasst uns eine dezentrale Unterbringung versuchen, lasst uns die Flüchtlinge, die ankommen, integrieren und lasst uns vielleicht auch sogar dafür gucken, dass sie hier bleiben. Denn man hat ja jahrzehntelang die massive Abwanderung aus der Region beklagt. Also eigentlich hätte man mit einer ganz anderen Haltung hier rangehen müssen.
Meine Frage war etwas anders gemeint noch. Was wünschen sich die Leute? Wer soll dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert?
Ja, ich glaube, da sind natürlich die staatlichen Behörden gefragt, aber da ist auch die Zivilgesellschaft gefragt. Und deswegen kann ich jeden motivieren.
Was heißt das konkret? Zivilgesellschaft ist gefragt? Was sollen
genau, das heißt, dass zum Beispiel diese Bündnisse, die es, wie gesagt, auch im Landkreis Bautzen, in der Stadt Bautzen selber gibt, die es überall natürlich gibt, zur Unterstützung von Flüchtlingen, die müssen wir stärken. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es jetzt mehr Bürgerinnen und Bürger gibt, die gerade in Reaktion auf diese Angriffe sagen, dass lassen wir uns nicht bieten. Hier machen wir jetzt mit. Wir unterstützen diese Initiative.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und wir reden heute Abend über die Frage, was hilft gegen rechte Gewalt? Sie können uns jetzt schon anrufen, wenn Sie denken, der These kann ich nicht folgen, da bin ich andere, habe ich eine andere Meinung, da würde ich gern was zu sagen. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Herr Funke, wir reden immer über rechte Gewalt. Stimmt diese politische Positionierung eigentlich noch so wie vor Jahren? Sie haben rechte Gewalt oft beobachtet oder hat sich da was verschoben?
Es ist rechte Gewalt. Es ist präziser gesagt aus einer rassistischen Haltung heraus. Wir wollen diese Flüchtlinge nicht. Sie sind Sündenbock für anderes. Sie sind Invasoren, so hören wir von Pegida. Also sie bedeuten den Untergang Roms durch den Ansturm der Barbaren, und gemeint war Deutschland, eine Redewendung von Gauland, die er oft wiederholt, dem Chefstrategen der AfD. Das heißt, es ist sozusagen aufgebauscht gegen Islam, Muslime, Flüchtlinge. Aber natürlich kann das auch dann gegen andere gerichtet sein, auch gegen Juden, auch gegen andere Migranten, die schon länger hier sind.
Hm. Haben denn solche Gedanken, dadurch, dass sie jetzt von einer Partei so offenkundig dargelegt werden, haben diese Gedanken, diese Parolen womöglich schon ein anderes Publikum erreicht? Ist das mehr in die Mitte gerutscht?
Das mit der Mitte ist für mich ein bisschen ein Problem. Es gibt ja sehr kluge Untersuchungen über die Schwierigkeiten der Mitte, aber nach wie vor ist es für mich ein ausgeweiteter rechter Rand. Frau Ley hat ja gerade davon gesprochen, dass es in Bautzen gleich nach diesem Brandanschlag weit über 100 gab, die demonstriert haben, dass der Oberbürgermeister gesagt hat, wir sind an der Seite der Flüchtlinge. Nein, mit dass es die Mitte erreicht habe, die bürgerliche Mitte, da bin ich sehr vorsichtig. Die Mitte ist nach wie vor demokratisch orientiert. Da schließe ich den Großteil der demokratischen Parteien und der Linken ein.
Ist die Hemmschwelle denn gesunken?
Ja, die Hemmschwelle ist gesunken. Das ist das Resultat in hohem Maße von Pegida und einem Spezifikum dieses Rechtspopulismus in Deutschland, nämlich dass sozusagen, sobald Pegida sich aufgemacht hat, die Braunen, also die NPD und andere um die Ecke kamen und sich eingemischt haben. Ich habe selbst eine Demonstration in Dresden von Pegida miterlebt, wo am Rande, vorne, hinten die Rechtsextremen die Ordnerfunktion gestellt haben. Also diese Unterwanderung, diese Ausnutzung, die Reaktivierung der extrem neonazistischen Gewalttäter und ihrer Einflussgruppen, also NPD, der Dritte Weg und der Partei Die Rechte und einer Mischszene aus Hooligans und organisierter Kriminalität, die haben das genutzt. Und deswegen ist die Verantwortung auch so groß. Mhm. Und zwar nicht nur hinsichtlich Pegida, sondern auch der AfD.
Sie haben 8 Thesen zur AfD, sprich zum Wahltag, dem 13. März, veröffentlicht. Ich will kurz ein Zitat daraus vorlesen. Vielleicht schaffen wir es noch bis 21 Uhr, dass Sie dazu noch was sagen, sonst machen wir es nach den Nachrichten. Sie schreiben, will die deutsche Gesellschaft an den Kernprinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der internationalen wie inneren Sicherung der Menschenrechte festhalten, wird sie gegen die Polarisierer von rechts in die Offensive gehen müssen. Was meinen Sie mit Offensive?
Das ist ein Appell, den ich mit Micha Brumlik anlässlich der Landtagswahlen in den drei Ländern am 13. März geschrieben habe. Die Offensive heißt, den Rechtsstaat als Rechtsstaat zu wahren und damit auch das Menschenrecht auf Sicherung vor Beschädigung, vor Tod zu garantieren und dass man da als demokratische Parteien zusammenstehen muss, im ganzen Spektrum der Parteien und ebenso der christlichen Kirchen, die das vorbildlich zum großen Teil tun und der anderen zivilgesellschaftlichen Kräfte.
Und das Zusammenstehen ist das, was Sie vermissen, der Parteien?
Es gibt ein Beispiel. Also Seehofer ist kein Rechtsradikaler, nein. Aber er hat Franz Josef Strauß falsch gelesen, der vor 42 Jahren gesagt hat, wir machen die Sonthofen-Strategie. Das heißt, wir schwächen die gegenwärtige Regierung, auf heute übertragen, wir kritisieren sie, das muss anders werden. Von Söder hört man dann auch rassistische Töne. Und das schwächt den demokratischen Konsens im Kern, nämlich angesichts der Gewaltgefahren von rechts zu sagen, wir müssen an diesem Punkt selbst in die Offensive gehen. Und zwar als alle Parteien. Und da schert Seehofer auch einige andere aus.
Gut, in die Offensive gehen alle Parteien, wäre womöglich ein Mittel gegen rechte Gewalt. Wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage, was hilft gegen rechte Gewalt? Und nach den 21 Uhr Nachrichten haben Sie die Möglichkeit mitzureden. Sie können uns anrufen 08000 441777 und dann reden wir miteinander. Eine Minute kriegen Sie jetzt Musik und dann die Nachrichten. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bormann und jetzt haben Sie das Wort. Wir reden heute Abend über die Frage, was hilft gegen rechte Gewalt? Anlass und Hintergrund dieser Frage sind die Ausschreitungen in Klausnitz und Bautzen. Und die Frage an Sie, was sollte man, was kann man dagegen tun? Was hilft gegen rechte Gewalt? 08000 441 777.
Wie man da vorgehen kann, vielleicht mehr Polizeipräsenz und schon im Vorwege planen, was unter Umständen auf die zukommen könnte.
Die haben vorgeschlagen, Lichterketten zu machen und so weiter. Haben die ja alles schon gemacht. Das hat ja nicht viel gebracht. Und mit den Leuten reden, ich glaube nicht, dass sie die überzeugen können von was anderem. Die sind so festgefahren in ihrer Meinung, dass sie das kaum noch ändern können.
Man hätte zumindest davon ausgehen können, ne, dass in bestimmten Regionen ein politisches Umdenken vielleicht noch nicht so stattgefunden hat. Vielleicht liegt das an der Aufklärung oder eben auch an deren Auffassung. Aber man hätte davon ausgehen können, dass sowas passiert. Ja, ist ja nicht das erste Mal. Ne?
Ich denke, jetzt ist auch noch viel mangelnde Information, dass viele Menschen gar nicht wissen, wer da eigentlich kommt und dass das nicht alles diese Fanatiker sind, die da dort unten den Krieg beherrschen, sondern dass das ganz normale Menschen eben sind.
Und merkwürdigerweise ist es hauptsächlich im Osten. Also irgendwas ist da verkehrt. Die haben irgendwas nicht richtig aufgearbeitet, glaube ich. Auch die NS-Vergangenheit nicht. Da ist nicht so drüber gesprochen worden wie bei uns. Das ging ja in der Schule schon los. Also ich glaube, das haben die alles versäumt.
Was tun gegen rechte Gewalt? Das waren erste Stimmen gesammelt von Sarah Klösser. Und wir fragen heute Abend, ja, was soll man tun? Anlass sind die Ausschreitungen in Klausnitt und Bautzen. 08000 441 777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Und wenn Sie mitreden, dann reden Sie heute Abend mit Sebastian Fiedler. Er ist Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Karin Ley ist stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und ist in Bautzen. Dort hat sie ihr Wahlbüro und Professor Hajo Funke ist Politikwissenschaftler und Rechtsextremismus-Experte. Bevor die ersten Hörer das Wort haben, Frau Ley, wir haben ja dieses Bild noch aus den Nachrichten vor uns, dieser Bus mit diesen Flüchtlingen und davor die Menschen, die grölen und diesen Flüchtlingen Angst machen. Wäre es für Sie eine Lösung, der Bus fährt weiter in einen sichereren Ort?
Ja, im Zweifel wäre es vielleicht in dieser Situation tatsächlich besser gewesen, noch besser wäre es aber. Also das wäre jetzt der erste Versuch, wäre es, glaube ich, gewesen zu sagen, wir überlassen den Rechten hier nicht die Straße.
Bleiben wir mal aber in der abendlichen Szene bei diesem Bus. Mhm. Sie sagen, es wäre eine Möglichkeit gewesen, der Bus fährt weiter an einen sicheren Ort. Hätten Sie damit dem Pöbel recht gegeben mit dieser Lösung?
Ja, wie gesagt, das Beste wäre gewesen, man hätte wirklich diese Versammlung des braunen Pöbels aufgelöst und die Flüchtlinge dort beschützt. Das hat man ja stundenlang nicht hinbekommen. Vielleicht hätte man dann als zweite Option, wenn das jetzt wirklich nicht möglich gewesen wäre, das so machen sollen. Aber wissen Sie, ich glaube, wir dürfen hier auch nicht die Signale setzen, dass diejenigen, die Flüchtlingsheime anzünden, die Busse mit Flüchtlingen blockieren, am Ende auch noch Recht bekommen durch den Staat. Also dieses Verhalten, das darf sich natürlich nicht auszahlen. Mhm. Und deswegen wäre das sicherlich nicht die beste Lösung gewesen.
Georg Weil aus Hannover ist unser erster Hörer. Guten Abend, Herr Weil.
Ja, guten Abend, Herr Baumann. Guten Abend in die Runde. Guten Abend. Ich möchte einen Aspekt aufwerfen, der bisher noch nicht vorkam. Ich befürchte nämlich, dass es hier nicht nur um blinden Hass gegen Flüchtlinge geht. Und das hat folgenden Grund. Die Art und Weise, wie seit dem vergangenen Sommer so manche Leute über die Bundeskanzlerin reden, hat mich sehr erschreckt. Da wird dann gesagt, die Merkel ist selbst schuld am Flüchtlingsdrama. Sie habe ja die Flüchtlinge höchstpersönlich ins Land geholt. Im Gespräch mit Menschen, selbst mit Menschen, von denen ich das nicht erwartet hätte, habe ich das gesagt bekommen und die Leute stehen dahinter. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm. Dass es also nicht nur der blinde Hass gegen Flüchtlinge ist, sondern ein Hass gegen alle, die denen helfen, den Flüchtlingen. Also den Politikern, die quasi nach Gesetz das tun, wozu sie verpflichtet sind, wozu sie Verantwortung übernehmen müssen. Und das Ganze erinnert mich ein Stück daran, wie in der Weimarer Republik die Nazis versucht haben, die Dolchstoßlegende zu legitimieren. Dass Politiker, die sich eingesetzt haben dafür, dass der Erste Weltkrieg zu Ende geht, dass denen dann vorgeworfen wurde, sie hätten da was ganz Schlimmes gemacht, sie hätten Verrat begangen. Und
Sie sind mir nicht böse, wenn ich da mal...
Das ist vielleicht übertrieben, aber ja. Ich habe die Befürchtung, dass es diese Dimension bereits erreicht hat.
Wir machen da mal eine Klammer drum und ich würde gern bei dem Wesentlichen, Herr Weil, was Sie zur gegenwärtigen Lage gesagt haben, das fand ich sehr interessant, dass Sie sagen, da gibt es den Hass gegen die Flüchtlinge und Sie sagen, es gibt auch den Hass gegen Politiker. Herr Funke, ich habe das zu Beginn der Sendung gesagt, Sie sind der Rechtsextremismus-Experte. Ist das, was wir hier an Gewalt und Wut tatsächlich erleben, die Spitze eines Eisberges und darunter gärt so manch anderes, womöglich auch die Wut und ja der Hass gegen Politik?
Ja, es gibt Studien, die diese beiden Phänomene sehr aufeinander beziehen, als Resultat von abgehängt sich fühlen, enttäuscht sein, keine Macht zu haben, ohnmächtig zu sein, auch angesichts der Ungleichheit zwischen Arm und Reich, das schwingt mit und wird nun von Rechtspopulisten klassischerweise zusammengezogen mit dem aggressiven Satz, wir sind das Volk, wir interessieren uns nicht um die, die das Volk repräsentieren. Also insofern gibt es eine Verbindung zwischen dem Hass gegen den Flüchtling und dem Hass auf Angela Merkel, die dann zusätzlich auch noch die Flüchtlinge angeblich ins Land geholt hat. Mhm. Herr Weil hat da ganz recht. Was den Verrat anlangt, die Verratsthematik finden wir von AfD, finden wir bei Pegida. Und insofern ist da was dran, dass man sagt, das sind die, also Merkel und andere, die uns zerstören, die den Untergang Deutschlands bewirken, durch die Invasoren aus dem Südosten. Das ist eine Melodie, die ganz furchtbar ist, wenn sie ankommt.
Frau Ley, Sie sind ja nun Mitglied der Partei Die Linke. Können Sie sich einen politischen Umstand vorstellen, wo Sie sagen, jetzt müssen wir mit Angela Merkel Geschlossenheit zeigen?
Naja gut, Sie deuten es an, ich bin selten eine Freundin der Politik von Angela Merkel. Aber ich glaube, für das Letzte, was sie letztes Jahr im Sommer getan hat, da hat sie ja, haben wir von allen Parteien ihr Respekt gezollt. Es war eine große Geste, dass sie gesagt hat, wir in Deutschland nehmen die Kriegsflüchtlinge auf. Wir schaffen das.
Und heute würden Sie heute auch noch die Hand reichen, wenn die Demokratie in Ihrem Sinne gefährdet scheint? Würden Sie dann eine politische Handreichung wagen?
Naja, im Kampf gegen rechts müssen natürlich alle Demokraten zusammenstehen. Das ist gar nicht die Frage. Also ganz im Gegenteil. Ich meine, wenn wir beispielsweise, um wieder auf diese Thematik zurückzukommen, in Dresden und in Bautzen gegen rechts demonstrieren, ich würde mich total freuen, wenn die CDU da mal dabei wäre. Das Problem ist, da stehen Linke, da stehen SPD und Grüne gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Engagierten aus den Kirchen. Die CDU ist doch da nie zu sehen. Das ist das Problem. Und was Frau Merkel anbelangt, sie hat diese große Geste damals gemacht. Es ist leider dann nicht wirklich gut gemanagt worden. Die Kommunen haben viel zu spät zu wenig Geld bekommen. Der Sozialabbau der letzten Jahre rächt sich, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit in den Städten. Das alles kommt zusammen. Aber vor allen Dingen sind ihr, Frau Merkel, ja die eigenen Leute in den Rücken gefallen, angefangen von Herrn Seehofer, orchestriert von de Maizière und Schäuble. Diese inneren Kämpfe innerhalb der Union im konservativen Lager sind politisch, glaube ich, das Hauptproblem.
Ich erinnere an unser Thema heute Abend. Wir fragen, was hilft gegen rechte Gewalt? Und Sie haben das Wort 0800 441777. Peter Knebel aus Hamburg. Guten Abend, Herr Knebel.
Ja, einen schönen guten Abend und auch in die Runde und auch an die Zuhörer. Ich möchte das Bild, das einer der Vorredner oder Anrufer da gezeichnet hat von dem Eisberg, das könnte ich übernehmen, weil wir haben hier ein Phänomen und ich möchte dem Herrn Professor Hajo, heißt er, glaube ich.
Funke, Hajo ist der Vorname.
Oh, Hajo, Entschuldigung, Hajo Funke. Reich, ja. Herr Professor Funke, ich möchte Ihnen widersprechen. Dieses Phänomen, was sich dort zeigt, ist längst in der bürgerlichen Mitte angekommen. Wir müssen uns die Vorfälle in Dortmund, im Ruhrgebiet, in anderen Städten, in Essen vor Augen halten, die vor einem Dreivierteljahr durch die Kassetten und auch über die Bildschirme geisterten. Und das will ich jetzt gar nicht alles wiederholen. Hier hat sich ich unterscheide in so ein unteres, mittleres und oberes Bürgertum. Dieses Phänomen hat längst das mittlere Bürgertum erfasst, also Reihenhausbesitzer und Kleinhausbesitzer, sage ich einfach mal so, die fürchten um den Wert ihrer Grundstücke. Einige Leute haben auch schon gesagt, sie hätten bei ihren Banken vorgesprochen und hätten dort andere Konditionen bekommen, weil ihre Finanzierung, die basiert ja auf einem Grundstückswert, nicht mehr klappte. Das ist also etwas, was ich vermute und dass ich auch auf der einen Seite auch durch Aussagen nicht bestätigt bekommen habe. Diese Sache mit dem Eisberg ist, der Westbürger, der Westdeutsche geht mit diesem Phänomen noch anders um, weil er fühlt sich noch nicht betroffen. Die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern ist höher als in den alten Bundesländern. Und ich sage mal auch die Verbreitung von Armut, wir haben ja heute diesen Sozialbericht bekommen, das konnte ja jeder auf der Karte sehen, wo im Prinzip Reichtum und Armut verteilt sind. Und dort gehen Menschen auf die Straße, die also einfach von einer Ohnmacht geführt wird, einer Hilflosigkeit und einer Angst geführt werden. Mhm. Und das ist niemals ein guter Ratgeber. Meine Frage war vorhin, wenn das auch schwer ist mit Krakeelern auf der Straße, pardon, wenn ich mich so platt ausdrücke, zu reden. Aber haben eigentlich schon mal führende Politiker versucht, mit diesen Leuten zu reden? Weil dort marschieren ja ältere Ehepaare mit 40, 50 und älter. Diese Leute, was treibt diese Leute? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Was treibt diese Leute auf die Straße? Was treibt diese Leute auch da, die Reichskriegsflagge zu tragen? Was treibt die Leute auf die Straße, diese Parolen zu grölen, pardon, der Ausdruck? Da habe ich noch keine Antwort bekommen, weil ich glaube nicht, dass wir uns hier mit unteren gesellschaftlichen Schichten befassen, sondern das ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Herr Knebel, ich würde Sie gerne unterstützen in dem, was Sie sagen.
Nur den Satz noch zu Ende.
Ja, bitte, gerne.
Und dieses Schiff Deutschland treibt auf diesen Eisberg zu.
Sie haben den Eisberg jetzt als Hindernis oder als Gefahr gesehen. Das, was Sie zu Beginn gesagt haben, Herr Knebel, schreibt übrigens auch Juliane Rothe aus Rostock. Sie schreibt, man sollte den Menschen und ihren Ängsten mehr Achtung entgegenbringen, versuchen, diese Ängste und Probleme bewusst entgegenzuwirken. Dann gibt es auch keinen Nährboden für rechts. Es gibt genügend Menschen in Deutschland, die an der Armutsgrenze stehen, viele, die Angst um ihren Job, um Erhöhung der Steuern und Sozialbeiträge haben. Lassen Sie uns, Sie hatten drei Fragen, Herr Knebel. Ich fange mal mit der ersten an. Und da würde ich gerne erstmal Frau Ley, sie ist der Vorsitzende der Partei Die Linke, fragen, gibt es für Sie einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Existenzangst und sich rechts zu wenden politisch?
Na, das wird ja, also ja und nein. Ich glaube, das muss man ganz differenziert betrachten. Also bei allem, was wir bisher wissen, sind es ja häufig tatsächlich die Mittelschichten. Es ist die Mitte der Gesellschaft, die beispielsweise sich bei Pegida versammelt. Es sind häufig gar nicht diejenigen, die langzeitarbeitslos und abgehängt sind. Also da muss man, glaube ich, ganz differenziert sich das ansehen. Es wäre falsch zu behaupten, es sind dort die Armen, die demonstrieren. Häufig kann man eher davon ausgehen, es sind diejenigen, die die Angst vielleicht auch vor einem gesellschaftlichen Abstieg haben. Mhm. Ich meine, ich glaube schon, dass Sozialabbau, Perspektivlosigkeit ein guter Nährboden für das Erstarken der Rechten sind. Das alleine erklärt es aber nicht. Das kann vor allen Dingen das auch nicht entschuldigen. Und was vor allen Dingen auch dadurch nicht erklärt werden kann. Ich meine, der Protest richtet sich ja nicht nach oben. Der richtet sich ja nicht gegen den immensen Reichtum, den wir in Deutschland haben. Oder schauen Sie, wir hatten vor ein paar Wochen kam diese Zahl raus, 62 reichsten Menschen der Welt besitzen so viel wie die andere Hälfte der Welt. Da ist kein Mensch auf dem Marktplatz gegangen und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Also der Hass richtet sich gegen unten, da wird Sozialneid gegen unten propagiert. Deswegen glaube ich, ist es falsch zu sagen, dass Pegida und AfD ein sozialer Protest sind.
Vielleicht sollten wir uns heute Abend darauf verständigen, dass es auch Menschen gibt außerhalb Pegida und AfD, die vielleicht auch Angst haben. Vielleicht sollten wir das nochmal in Erwägung ziehen, dass wir nicht nur über die sprechen, die Pegida auf die Straße gehen und zur AfD gehören. Herr Fiedler, Sie sind der Polizist vom Bund Deutscher Kriminalbeamter hier in der Runde, da wurde gefragt, ja, kann man mit den Leuten nicht reden? Nun sind ja die Polizisten die Ersten, die diesen Demonstranten oder Pöbelnden, diesem Mob Auge in Auge gegenüberstehen. Gibt es Erfahrungen, ob man mit denen reden kann?
Ja, ich will aber vor die Klammer durchaus noch die Bemerkung ziehen, weil die sich aufdrängt, dass Sigmar Gabriel sich gerade für dieses Reden ordentliche Schelte eingefangen hat. Ich erinnere nur mal an dieser Stelle daran. Aber Sie meinen jetzt den Pöbel tatsächlich, der auf der Straße ja gewalttätig wird, so wie es ja nun auch der Titel der Sendung jetzt hierher gibt. In begrenztem Maße kann man das und irgendeinem Zeitpunkt, das versucht die Polizei auch regelmäßig. Es gerät dann häufig in die Kritik, wenn der Einsatz dann anschließend schief geht. Was glaube ich, die große Überschrift ist, die hier hilft oder die hier erkannt werden muss, ist, dass der Staat schwach ist in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, dass das einerseits eben dafür sorgt, dass eben Symptome erkannt werden, indem sich also zeigt, an welchen Stellen der Staat schwach ist, warum er schwach ist, warum wir entsprechende Straftäter auch aus dem rechten Milieu nicht so bestrafen können oder nicht so ermitteln, wie wir das eigentlich wollen. Und auf der anderen Seite ist der Staat insoweit schwach und ist eine Gefahr für rechtes Gedankengut, weil ich glaube, dass auch tatsächlich die Wirkung der Politik erkannt werden muss, auch gerade von der Mitte. Und insoweit muss ich da auch nochmal einsteigen an dieser Stelle und so ein bisschen ein Stück weit Herrn Funke insoweit widersprechen, als dass wir ja nun handfeste Erkenntnisse darüber haben, bei den schon ermittelten Tatverdächtigen, die diese Straftaten, diese über 1000 Straftaten da im letzten Jahr begangen haben. Und da ist es nun tatsächlich so, dass die der klassischen bürgerlichen Mitte, wenn man die so definieren will, entstammen und dass sie keine Erkenntnisse haben aus dem, also viele von denen, aus dem klassischen rechten Milieu. Und deswegen glaube ich, ein Wirkmechanismus in diesem Bereich muss doch sein, dass man gesamtgesellschaftlich mal hinschaut, kann es denn auch daran liegen, dass die Politik vielleicht ja einen konzeptionslosen Eindruck vermittelt. Also hat die Kanzlerin tatsächlich nur die Parole rausgegeben, wir schaffen das, und hat sie dann anschließend die Konzepte vielleicht etwas vermissen lassen? Könnte das ein Grund sein? Werden die Sorgen der Bürger tatsächlich hinreichend ernst genommen? Erklärt man ihnen die Sachzusammenhänge tatsächlich? Also ich nehme mal aus meinem Metier das klassische Beispiel. Hat man ihnen von Anfang an wirklich hinreichend gut erklärt, dass eben die Kriegsflüchtlinge gerade nicht strafrechtlich relevant in Erscheinung treten, sondern dass es andere Gruppierungen sind, die auch migrieren. Also diese differenzierte Darstellung, das Erklären auch, um sozusagen, das ist doch der Wirkmechanismus, der tatsächlich den Rechten den Wind aus den Segeln nimmt.
Gut, das würde ich gerne nochmal klären, ob das stimmt, was Sie sagen. Wir haben zwei Phänomene. Wir sind auf der Suche nach der Ursache, woher rührt die rechte Gewalt und was kann man dagegen tun? Die eine Ursache deutet sich hier an, Herr Funke, als Rechtsextremismus-Experte. Ich frage mal so, heißt es, in einer Gesellschaft, in der es weniger Armut gibt, ist auch die Gefahr, dass rechte Gewalt ausbricht, geringer?
Da antworte ich wie Frau Lai, jein. Es ist ein Faktor. Wenn die Leute zufrieden sind, wenn sie weniger enttäuscht sind, wenn sie weniger verbittert sind, wenn sie demokratisch und zugewandt aufgezogen worden sind, dann sind sie fast immun gegen Ethnozentrismus. Aber Sie sehen ja schon, dass ich mehrere Komponenten hinzunehme. Also auch ein vernünftiger Umgang der Politik mit den Sorgen und den Wünschen und den Perspektiven der Menschen vor Ort, vor allem in der Kommune, gehört dazu.
Das
dann
ist
das von Bedeutung.
Ja, das haben wir eben, das wäre mein zweiter Punkt mit der Frage nochmal an Sie. Wenn Politik schlecht vermittelt wird, schlecht erklärt wird, was immer auch schlecht dann bedeutet, lassen wir es mal so stehen, heißt das, schlecht erklärte, schlecht vermittelte Politik sorgt eher dafür, dass rechte Gewalt zunimmt?
Ja, wenn man das Gefühl hat, dass man für ohnmächtig und nicht erklärt wird und nicht, dass einem nicht zugehört wird. Und das sind die Erfahrungen etwa, die Frau Lai beschreibt. Ist das ein Wirkfaktor dafür, dass man sich nicht nur entfremdet, sondern dass man in einer, das zeigt eine Studie sehr schön, dass man sich mit denen, die diese Ohnmacht verursacht haben, gewissermaßen plötzlich identifiziert und sagt, die Langzeitarbeitslosen sind schuld, obwohl man selbst womöglich auch selbst Angst hat davor, sozial abgehängt zu werden. Das ist die autoritäre Reaktion, das ist die Identifizierung mit dem Aggressor. Und dann ist die Wut sehr schnell mobilisierbar.
Miriam Geißler aus Osnabrück. Guten Abend, Frau Geißler.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich erkläre erstmal was zu mir, damit Sie nicht gleich sagen, ja, das ist eine Rechte oder so, ne? Also ich bin 47 und meine Mutter war immer sehr links, also auf dem rechten Auge blind, das kenne ich auch, weil wir früher irgendwie, also meine Mutter hat nun mal auf einer 1. Mai-Demonstration mitgemacht, da hat sie schon fast Berufsverbot gekriegt in den 70er Jahren. Und wir haben auch, sie war immer sehr engagiert, wir haben Flüchtlinge aus Chile aufgenommen in den 70er Jahren. Also ich bin nicht jemand, der wirklich jetzt das nicht sieht oder so.
Interessant ist, Frau Geißler, dass Sie meinen, Sie müssen sich vorher rechtfertigen, bevor
ja,
Sie was sagen.
Ja, ich will rechtfertigen, damit Sie nicht gleich denken, die ist einfach nur doof.
Sie dürfen
jetzt,
ne?
Also jetzt sagen.
Ja, jetzt nehmen wir mal alle Klischees mal raus. Sie dürfen hier mal
genau,
frei sagen.
Ich bin einfach nur doof. Also Nein. Seit einigen Monaten gucke ich mir überhaupt kein Fernsehen fast mehr an, weil ich kann es nicht hören, weil ich finde es wirklich ein Ton, der wirklich nur so Lehrerton ist, dass wir jetzt alle die Flüchtlinge, dass wir das alles toll finden wollen. Es wird ganz einseitig berichtet, guckt mir nur noch Sachen fast auf YouTube an oder so. Und ich kann das so gut verstehen, dass die Leute, auch im Osten ist mir egal wo, dass sie sich hinstellen und sagen, wir wollen das jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt so die Schnauze voll, ihr macht, was ihr wollt mit uns.
Aber das sagen die Leute ja nicht. Wir reden
nein,
ja heute
aber
ab,
die, Frau Eisler. Es wurde gemacht. Ja. Frau Merkel hat unsere ganzen Gesetze außer Kraft gesetzt.
Wir reden heute Abend über die Frage, was hilft gegen rechte Gewalt?
Ja, eben, das Rechts ist gar nicht rechts. Das ist mein Problem. Weil ich bin links aufgewachsen, aber ich habe sogar einen Afrikaner geheiratet. Mhm. Also, und trotzdem weiß ich ganz genau, ich habe 7 Jahre in Frankreich gelebt. Es gibt Probleme mit anderen Kulturen. Und wenn die Franzosen sind auch nicht doof. Und trotzdem wählen sie alle Le Pen. Mhm. Ja? Oder ganz viele und immer mehr und immer mehr.
Frau Geißel, lassen Sie mich das, was Sie beschreiben, in eine Frage kleiden. Herr Funke, ist ein Verdruss, das ist ja das, was Frau Geißler beschreibt, ich gucke nur noch YouTube, weil den anderen traue ich auch nicht mehr, und der Verdruss, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, führt ein Verdruss auch dazu, dass man sich politisch anders orientiert und womöglich dahin orientiert, wo gesagt wird, jetzt legen wir mal selber Hand an. Das ist ein Zitat von Frau Ley, das Handanlegen der anderen. Führt das dazu?
Ja, das ist denkbar. Also, dass man sozusagen, dass man seinen eigenen Protest macht, vielleicht auch gegen die Eltern noch, man weiß ja nicht. Ich will nicht zu sehr reinfragen in das, was Sie eben gesagt haben, Frau Geißler. Und dann sagt nein. Wobei ich aber bitte zu bedenken gebe, dass das, was Sie in den Printmedien und im Fernsehen sehen, doch sehr differenziert ist. Mhm. Im Gegenteil, also wir kriegen ja, die Angela Merkel kickt ja die Hucke voll von Kritik. Also so ganz so einseitig ist das auch nicht.
Gut, die Medien, also auch, die Medien lassen wir mal außen vor. Frau Ley, bitte, ja?
Ja, auch meine Wahrnehmung ist, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen in anderen, wie medial berichtet wird. Also ich meine natürlich, angestachelt durch solche Leute wie Horst Seehofer, aber leider dann unterstützt von vielen anderen. Ich hatte dieses Gefühl, ich will abends den Fernseher einschalten, auch nicht mehr, aber aus einem ganz anderen Grund. Da wurde die ganze Zeit von Obergrenzen geredet, von Kontingenten, wie können wir diese Flüchtlinge hier nur fernhalten und so weiter. Also die Frage, wie können wir eigentlich menschlich mit Leuten umgehen, wie können wir diese Fluchtursachen bekämpfen. Ich meine, warum liefern wir da weiter massenhaft Waffen in diese Region?
Frau Ley, ich verstehe alles, das alles ganz gut, dass Sie
und
ein politisches Programm
haben. Und weil Sie sagen, Hand anlegen, ja, das war ein Zitat von mir, ich meine, die Angriffe von Bautzen und von Clausnitz, das war ja mit Ankündigung. Das ist ja vorher in den Foren im Internet diskutiert worden, auf den einschlägigen Seiten der rechten Bürgerinitiativen. Also das ist wirklich schon sehr erschreckend. Insofern ist meine Wahrnehmung da eine andere. Mhm.
Horst Krumpen aus Wismar. Guten Abend, Herr Krumpen.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich verfolge die ganze Diskussion mit großem Interesse. Meine Position ist konträr zu dem, was die Dame vor mir gesagt hat. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Menschen jetzt aufstehen. Ich kann gut nachvollziehen, dass Menschen möglicherweise nach Gründen suchen, warum sie alles das, was ihnen nicht gefällt, jetzt mit einem Ventil nach außen tragen, ja, wenn die Art und Weise in keinster Weise akzeptabel ist. Ich glaube, dass die Politik hier große Versäumnisse hat in der Frage, wie erkläre ich das den Menschen, was ich da tue? Ja, ich glaube, dass dieser vielstimmige Chor aus der konservativen Ecke mit täglich neuen Meldungen über das, was sie alles ändern wollen, das verunsichert Menschen. Und ich glaube, dass die Menschen sich von dieser Demokratie nicht mehr mitgenommen fühlen. Ich sehe das Problem der Gewalt nicht allein als rechte Gewalt. Mhm. Denn ich wehre mich dagegen zu sagen, die Gewalt, die wir da auf der Straße erleben, ist nur rechts. Da habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich habe viele Jahre als Vorsitzender eines Bündnisses gegen Rechtsextremismus gearbeitet. Und ich kann nur sagen, das, was ich heute auf der Straße sehe, das sind nicht die Rechtsextremen, jedenfalls nicht alleine, sondern, und das erschreckt mich, es werden immer mehr Menschen aus dem Bereich, den wir früher mal als bürgerliche Mitte bezeichnet haben.
Herr Krumpen, lassen Sie uns das klären. Lassen Sie uns das eben klären. Herr Fiedler, Sie haben sicherlich die Erfahrung bzw. vielleicht auch Zahlen vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Was wissen Sie denn über die Gewaltverursacher? Ist es richtig, was Herr Krumpen sagt? Die sind nicht nur rechts?
Sie meinen die Täter oder was ja, oder meinen die Ursachen?
Nein, die Täter, die Gewalt.
Das hatte ich ja vorhin schon ausgeführt. Also wir haben etwa ein Viertel dieser Delikte sind inzwischen so weit aufgeklärt, als dass man eine Idee davon hat, wer die Tatverdächtigen sind. Die restlichen Ermittlungen laufen im Wesentlichen noch aktuell. Und es ist so, dass ein signifikant großer Teil eben strafrechtlich noch nicht im Bereich des rechten Milieus irgendwie in Erscheinung getreten ist. Deswegen stimmt die These meines Erachtens durchaus. Man muss hier, glaube ich, schon durchaus unterscheiden, ob wir jetzt, und das mischt sich in der Diskussion so zunehmend, fällt mir auf, ob wir jetzt über tatsächlich politisch rechtsorientierte oder sehr konservativ orientierte Gesinnung reden oder ob wir Bereitschaft zu Gewaltdelikten reden. Da muss noch etwas hinzukommen, meines Erachtens. Und nach diesen Ursachen müssen wir jetzt erst einmal noch genauer schauen. Dafür ist es meines Erachtens noch sehr früh, weil wir ja gerade erst anfangen, im Grunde zu lernen, also kriminologisch jedenfalls zu lernen, aus den Delikten, die im letzten Jahr stattgefunden haben. Da ist noch ein bisschen Kaffeesatzleserei dabei, beziehungsweise Forschung erforderlich und muss noch genau hingucken. Aber fest steht jedenfalls, dass das Milieu, was wir hier beschrieben haben bisher in der Sendung, natürlich dazu beiträgt, dass es dann in der Hemmschwelle natürlich weiter nach unten geht, um Gewalttaten zu finden, weil dann natürlich entsprechende Neutralisierungstechniken leichter fallen aus Sicht der Täter. Sie rechtfertigen ihr eigenes Verhalten vor sich selbst dann etwas leichter. Leichter, wenn sie den Eindruck haben, sie werden hier getragen von einem Geist, der das womöglich gar nicht so schlecht findet.
Karin Ley, machen wir es uns zu einfach? Sie haben das Wort, glaube ich, vorhin benutzt, brauner Mob, dass wir all das, was da an Gewalt, an Wut, an Hass zutage tritt, dass wir sagen, das ist alles rechts und brauner Mob, ist das zu einfach?
Naja, also ich glaube, man kann schon feststellen, dass das, was sich da im Moment also hemmungslos zeigt, in Anführungszeichen Protest gegen Flüchtlingsunterkünfte, nicht mehr nur der harte Kern, ich sag mal, der MPD ist oder der Rechten, der freien Kameradschaften und so weiter und so fort, sondern es ist in die Mitte der Gesellschaft gerückt.
Meine Frage war, ist es nur brauner Mob?
Aber ja, deswegen sage ich, der Rassismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft, beziehungsweise wird jetzt unterstützt aus der Mitte der Gesellschaft. Aber das ist ja das Erschreckende. Wir erleben gerade einen Rechtsruck in Deutschland, den ich so ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten hätte. Und der Kern des Protestes ist natürlich Rassismus, weil die Leute sind nicht bei Sozialabbau auf die Straße gegangen oder bei der Bankenrettung oder bei vielen anderen Dingen, wo man tatsächlich hätte aus meiner Sicht vor dem Herzen protestieren können, sondern es richtet sich wirklich explizit gegen das Fremde, es richtet sich gegen Flüchtlinge. Und deswegen heißt das Problem Rassismus.
Und das Problem, Frau Ley, lösen wir aber nicht durch Demonstrationen. Da sind Sie noch Antworten schuldig geblieben aus der politischen Perspektive.
Naja, ich glaube schon, dass man hier tatsächlich erstmal die Fahne hochhalten muss. Das dürfte ja wohl völlig unstrittig sein, dass in dieser Situation, wo in Deutschland wieder Flüchtlingsheime brennen, alle gefordert sind, zu sagen, das wollen wir nicht und wir müssen ein Stoppschild gegen Rassismus zeigen.
Aber natürlich müssen wir auch durch eine andere Politik,
eine andere Sozial- und Wirtschaftspolitik der ganzen Sache den Nährboden entziehen.
Herr Fiedler, ich würde Sie gerne mal bestärken.
Das ist ja völlig unbestritten.
Sie haben da eben
aber
gesagt,
dass wir hier gemeinsam Nein sagen, also das ist ja hoffentlich Konsens heute in der Runde.
Das ist Konsens, aber ist das nicht nur eine Plattitüde?
Nein.
Herr Funke, bitte.
Sie haben mich vorhin ernsthaft danach gefragt, warum ich für die Offensive gegen die Polarisierer von rechts eintrete. Genau deswegen. Man muss einen Halt setzen. Wenn Tillich das nicht macht, dann schwächt das den Rechtsstaat. Dann schwächt das ein vernünftiges, freiheitliches, vielfältiges Zusammenleben. Das ist in Gefahr. Und natürlich kommt das von rechtsradikal. Das ist doch keine linke Idee, rassistisch zu sein. Also insofern ist die Rechts-Links-Schematik sehr fruchtbar, um zu kennzeichnen, um was es sich handelt. Was die Mitte anlangt, das ist ein bisschen ein Missverständnis, ich will das nicht vertiefen. Mir geht es nur darum, sozusagen, ich verstehe mich in diesen Tagen als Repräsentant einer demokratischen, mit vielen anderen, demokratischen Mitte. Ja, aber wenn man sagt, okay, das geht aus den unteren Sozialschichten auch in die mittleren und höheren, dann kann man auch von Mitte reden. Ich habe einen normativen Begriff der Mitte.
Gut, das haben wir geklärt. Karin Krane aus Meldorf, guten Abend, Frau Krane.
Ja, auch einen schönen guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Wir haben mal wieder ein ganz spannendes, interessantes und unsagbar wichtiges Thema heute Abend. wo ich denke, jeder Bürger ist einzeln auch gefragt, auch im eigenen Leben. Ich habe ganz kurz erzählt, ein Erlebnis gehabt in einem türkischen Restaurant. Da saß ein Mann mit seiner Frau und hat ganz, also sehr, sehr laut und massiv über die Flüchtlinge gepöbelt. Nicht gepöbelt, sondern gehetzt. Ja, und hat dann gesagt, ich freue mich, wenn sie alle hier rüberkommen und die Frauen, die hier sich um diese Flüchtlinge kümmern, alle schön vergewaltigt werden von den Männern. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, keiner sagte was. Mhm. Alle haben sie nur, es war still. Mhm. Und ich fand das ganz erschreckend und da habe ich mich eingemischt.
Was haben Sie gemacht? Und was haben Sie getan?
Bitte?
Was haben Sie konkret getan?
Ich habe ihn gefragt, ob er ein geborener Deutscher ist. Und er wusste erstmal gar nicht, was ich mit meiner Frage meinte. Mhm. Und
Irritation er ist, hilft, ja.
Ein Flüchtling selber vor einigen Jahren und ist mit seinen Eltern hier rübergekommen. Und dann sagte ich, ja, und was für einen Glauben haben Sie denn? Ja, was geht Sie das an? Ich sage, das geht mich schon eine Menge was an, weil Sie hier behaupten, alle Männer, die hier als Flüchtlinge rüberkommen, wären alles Vergewaltiger. Ich sage, ist Ihnen eigentlich bewusst, was Sie da sagen? Mhm. Das ist doch schon, ich sage ganz ehrlich, das ist ja schon fast geistesgestört. Das habe ich wirklich so gesagt.
Wie viel Mut hat das gekostet?
Überhaupt keinen. Mhm. Ich habe vor solchen Leuten keine Angst.
Waren Sie allein im Lokal oder hatten Sie Begleitung?
Ich war mit meiner Freundin da.
Ich höre,
auch wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich das gesagt. Mhm. Aber ich habe gemerkt an diesem Abend und habe das dann auch mal so ganz, aber ruhig angesprochen. Mhm. Ich verstehe gar nicht, warum sie alle hier oder ihr alle hier das Stillschweigen hinnimmt, was dieser Mensch hier gerade gesagt hat.
Frau Krane, Sie haben etwas getan. Und korrigieren Sie mich bitte, Herr Funke, wenn ich das jetzt in einen falschen Zusammenhang bringe. Da hat der Ministerpräsident Sachsens gesagt, dafür müsse die gesamte Gesellschaft eintreten, nicht allein die Polizei oder die Politik. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Aktion, um Demokratie wieder in die Köpfe aller zu bekommen. Ist das, was Frau Krane getan hat, eine gesamtgesellschaftliche Aktion, Herr Funke?
Ja, natürlich. Da stimme ich ja Herrn Tillich zu. Nur will ich nicht nur den Aufstand der Anständigen wie Frau Kranes, sondern auch den Aufstand der Zuständigen. Und das fängt oben an.
Ingo Orzewalla aus Pinneberg.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich wollte auch meine unmaßgebliche Meinung kundtun. Ich denke, dass bestimmte Dinge, wie man den Osten betrachtet, im Ansatz in vielen Dingen grundlegend falsch ist. Der eine Ansatz, der wurde schon richtig gesagt, dass es dort Probleme gibt aufgrund von Arbeitslosigkeit und der Deindustrialisierung im Osten nach dem Niedergang der DDR. Die andere Sache ist aber die, dass immer unterstellt wird, dass die Ossis ja sich so anstellen, obwohl sie den geringsten Anteil an Migranten haben, weil das Fremde ihnen völlig fremd ist, weil sie es nicht kennen. Dem ist nicht so. Gerade Menschen aus diesem Kulturkreis oder aus diesem Spannungsfeld, das wir gerade haben, aus diesem Konfliktgebiet, sind bei uns in der DDR mit vertreten gewesen. Ich habe selber studiert mit Kursanten aus Jemen, aus Libyen, aus dem Irak, aus Ägypten, Palästinenser.
Sie kommen aus der DDR?
Ja, ich komme aus der ehemaligen DDR, richtig.
Wie alt waren Sie damals, als die Mauer fiel?
Ich bin 18 gewesen, 1981, also 8 Jahre später war ich also 26.
Wie erklären Sie sich das, was Sie jetzt sagen?
Ja, will ich.
Lassen Sie mich die Frage noch kurz sagen. Ja. Wie erklären Sie sich, es ist ja ein Vierteljahrhundert vergangen.
Ja.
Und trotzdem argumentieren wir immer noch mit dem Ost-West-Unterschied, gerade in dieser Frage. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das will ich Ihnen ja gerade erklären.
Gut so.
Und zwar hängt es damit zusammen, dass Westen ein Teil der Integration völlig gegen Baum gegangen ist. Das sieht man darin, dass es sich parallele Gesellschaftsstrukturen gerade im muslimischen Kulturkreis entwickelt haben, weil man die Türken nicht richtig eingebunden hat. dass man es zugelassen hat, dass es zu einer Ghettoisierung kommt. Und dass man auch die Angebote wahrscheinlich, also ich kann das jetzt, da ich ja selber nicht zu dem Zeitpunkt vorher in der BRD gelebt habe, nicht beurteilen, aber ich kenne es ja aus den Erzählungen und auch aus dem, was ja oftmals auch jetzt im Nachhinein aufgearbeitet wird, auch von den Grünen, dass ja gesagt wird, dass die Integration der Menschen, die gekommen sind, nicht gelungen ist und dass die Probleme, die durch diese Parallelstrukturen jetzt da sind, da ihren Ursprung haben.
Ich komme auf Ihren ersten Satz zurück. Jetzt, Ihr erster Satz war, der Osten wird falsch betrachtet.
Richtig. Und jetzt springe ich wieder zurück. Und jetzt sage ich Ihnen das, was Ihnen vielleicht nicht gefallen wird. Die Geschichte, was Pegida betrifft und auch die AfD, die sich da im Osten auch gut verkaufen kann, hat nichts, also sagen wir mal so, ist nicht im Ursprung etwas, die Leute, die da mitlaufen, ja, hat in erster Linie was mit Ausländerfeindlichkeit zu tun? Nein, es hat was damit zu tun, diese Menschen wollen definitiv nicht diese Strukturen, sie wollen nicht Salafismus, sie wollen nicht Menschen aus dem islamischen Kulturkreis in ihrem unmittelbaren Umfeld haben. Sie arbeiten teilweise am besten, sehen, was da los ist. Und solche Geschichten, wie sie jetzt in Köln passiert sind, sind damals in der DDR auch passiert. Ich kann mich selber erinnern, das ist Mitte der 70er Jahre gewesen, wo bei mir im Stadtteil in Schwerin in der Weststadt es eine Hetzjagd auf vier Libyer gegeben hat, die sich in der Diskothek also ganz gravierend daneben benommen haben.
Herr Ochsenwalder, ich würde es gerne nochmal auf den Punkt bringen. Was ist das, was Sie sagen, wo wird der Osten falsch betrachtet?
Ja, Sie sagen, es wird gesagt, die Leute sind ausländerfeindlich. Das sind sie nicht. Sie wollen Menschen aus diesem islamischen Kulturkreis nicht haben.
Also
andere Menschen.
Lassen Sie mich ein Zitat in die Debatte werfen. Der ehemalige Bundespräsident Wolfgang Thierse bezeichnet die Menschen im Osten als empfänglicher für menschenfeindliche Botschaften, Herr Ochsenwalder. Sie sind ja ein ehemaliger DDR-Bürger. Wenn Sie sowas hören, der Osten, die Menschen seien empfänglicher für menschenfeindliche Botschaften. Hat der ehemalige Bundestagspräsident recht?
Sagen wir mal so. Ich komme jetzt von der. Ich stelle mich ein ganz kleines Stückchen daneben und beantworte die Frage nicht direkt. Durch das, was Sie erlebt haben und das, was Sie im Westen sehen und das, was Sie nicht haben wollen, sind einige ein gefundenes Fressen für Rattenfänger.
Frau Ley, Sie sind ein Mitglied der Partei Die Linke. Sie sind, wir haben eben gehört, Herr Ochsenwalder sagt, es sind also gefundenes Fressen für Rattenfänger. Sie sind lange Zeit im Osten unterwegs als Politikerin. Kennen Sie ähnliche Gedanken?
Ja, also ich bin Mitglied der Linken, aber nicht in der DDR aufgewachsen, sondern im Rheinland. Deswegen.
Aber Sie haben Ihr Wahlkreisbüro in den Bautzen.
Natürlich, ich wollte das nur jetzt klarstellen.
Sie sind doch am Puls der Bürger.
Natürlich, weil Herr Ochsenwalder ja sehr auf seine Herkunft aus der DDR.
Ja, Sie sind ja am Puls der Bürger. Deshalb meine Frage, sind die Menschen im Osten eher ein gefundenes Fressen für die Rattenfänger, so wie das Herr Ochsenwalder nannte?
Na, ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Also erstens ist rechte Gewalt und rechte Gesinnung gibt es eben und auch Ausschreitungen gegen Flüchtlinge gibt es im Moment in der ganzen Republik. Das ist die erste Feststellung. Die zweite ist schon, dass es tendenziell mehr davon in Ostdeutschland gibt. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe dafür. Gründe dafür können sicherlich auch sein, dass bei der Wiedervereinigung viele Erwartungen nicht erfüllt wurden. Es wurde politisch nicht in dem Maße bekämpft. Darüber haben wir stundenlang gesprochen, nicht so offensiv, wie ich mir das gewünscht hätte. Also diese Auseinandersetzung mit dem Alltagsrassismus hat tatsächlich nicht stattgefunden. Aber das Merkwürdige ist natürlich, weil Herr Ochsenwalder ja darauf eingegangen ist, es ginge vor allen Dingen gegen den Islam. Also dass die Ängste vor dem Islam dort am größten sind, wo es die wenigsten Muslime gibt. Ich meine, das ist ja völlig absurd.
Herr Funke, brauchen die Menschen in Ostdeutschland demokratische Nachhilfe?
Also ich bin nie Nachhilfelehrer gewesen und ich empfehle das niemandem. Also Nachhilfe, das hört sich doch sehr autoritär an.
Ich habe das überspitzt formuliert.
Ja, also, deswegen sage ich
es. Dann formuliere ich es etwas weniger überspitzt. Ist der Gedanke, was Demokratie aushalten muss, im Osten noch nicht so gefestigt aufgrund der Vergangenheit und der Historie wie im Westen?
Ich würde gerne in das, was der Gesprächspartner angesprochen hat, noch eine Sekunde lang reingehen, Das ist der Islam. Das ist in der Tat so, dass auch nach Umfragen nahezu Mehrheiten große Distanz haben und daran dann Rechtsradikale anknüpfen. Das führt zu einer Verengung. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben mit Flüchtlingen aus Syrien ganz positive Erfahrungen. Und zwar in einem katholischen kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in Dinklage, wo man wunderbar miteinander auskommt. Das heißt, weil der Hoxhäuser die Kölner Erfahrung angesprochen hat. Natürlich gibt es so etwas und da muss strafrechtlich dagegen gehalten werden. Das ist eine Schande gewesen. Aber das betrifft vielleicht 1 oder 2%, wenn überhaupt, derjenigen, die hierher flüchten. Das heißt, was wir viel mehr brauchen, ist auch einen differenzierten Blick auf den Islam, auf die vielen, die riesige Mehrheit, die genauso friedlich sind. Also das muss ich einfach gesagt haben, bevor ich dann zurückkomme.
Auf meine Frage, die ich nochmal formuliere, weil die Hörer sie vielleicht inzwischen vergessen haben. Meine Frage war, wie steht es mit der Demokratie, mit dem Bewusstsein, mit dem Umgehen der Demokratie, Unterschied Ost-West? Sind die Menschen im Osten vielleicht noch nicht so demokratievertraut oder vertrauen sie einer Demokratie noch nicht so sehr aufgrund ihrer historischen Biografie?
Ja, das kann man sagen. Ja. Das zeigen auch Umfragen. Helmut Schmidt hat in den 90er Jahren immer gesagt, sie fühlen sich zu großen Mehrheiten, das zeigen auch Untersuchungen, die Menschen in der ehemaligen DDR als Menschen, als Bürger zweiter Klasse. Und das hängt mit den ökonomischen Erschütterungen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass eine ganze Generation von Kindern sozusagen in der Leere aufgewachsen sind und keine Orientierung hatten, weder die alten Autoritären noch die neuen. Das heißt, dieser Umbruch war so gravierend, durch die Währungsunion so erschütternd, so untreuhänderisch verwaltet, dass da man natürlich nicht das positive Bild einer Demokratie hat, wie diejenigen, wie ich zum Beispiel, die sozusagen in einen Aufschwung hinein aufgewachsen sind und dann allmählich in den 60er Jahren auch selber entwickelt haben, was wir unter konfliktuell Demokratie verstehen. Das alles ist weniger entwickelt und gewissermaßen von der politischen Führung etwa Sachsens zugekleistert worden. Das gab es auch in anderen Ländern des Ostens.
Bevor Frau Radek aus Hamburg das Wort hat, Herr Fiedler, ich habe Sie nicht vergessen, keine Sorge. Das Thema Bund deutscher Kriminalbeamter, wenn wir bei dem Vergleich gerade mal bei Ost-West sind, können Sie was sagen, wo wird die Polizei mehr zu Einsätzen gerufen, wenn es um Ausländerfeindlichkeit geht, mehr im Westen oder mehr im Osten?
Die Zahlen habe ich ja schon bemüht. Also es sind im Osten der Republik mit Ausnahme Thürings, was die neuen Bundesländer angeht, durchaus signifikant mehr Taten, die wir hier zur Kenntnis nehmen müssen. Das ist einfach so. Und wir haben jetzt uns so ein bisschen auf Ursachenforschung begeben. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, wie Herr Funke das jetzt gerade versucht hat zu skizzieren. Ich meine durchaus, die aktuelle Politik trägt natürlich auch eine Hauptlast der Verantwortung. Und da reicht es mir auch nicht, in die Landespolitik zu gucken. Da ist die Bundespolitik natürlich auch zu aller Vorderst gefragt, was wir natürlich wissen, ist, dass auch so Einstellungsforschung und so natürlich sagt, es gibt durchaus unterschiedliche Einstellungen noch in den alten und den neuen Bundesländern, das wissen wir noch alles, aber das betrifft, und das will ich nochmal versuchen zu kategorisieren, in unserer Ausgangsfrage, nämlich was hilft gegen rechte Gewalt, haben wir ja drei Komponenten und wir besprechen jetzt sehr lastig natürlich eine Komponente, also ich würde sagen, drei Komponenten macht aus, Kriminalprävention, in diesem Bereich sind wir auf Ursachen Forschung so ein bisschen, dann natürlich Repression, wie kann der Staat hier stärker und handlungsfähiger werden, die Strafe auf den Fuß folgen lassen und der dritte Bereich ist die Kriminalpolitik und zu all diesen Bereichen gehört eine ressortübergreifende gesamtgesellschaftliche Debatte und das Verantwortungsbewusstsein der politisch Aktiven und Verantwortungsträger dafür, dass sie eine wesentliche Verantwortung dafür tragen, wie groß der Nährboden für bestimmte Gewaltdelikte, in welchem Bereich, jetzt mache ich es mal weiter, in welchem Bereich auch immer entstehen, weil sie den Staat in die Lage versetzen müssen, dem sowohl in einer gesellschaftlichen Diskussion als auch durch die staatlichen Organe entgegenzutreten.
Ich stelle mal eine ganz schlichte Frage, Herr Fiedler. Was muss Angela Merkel tun, damit der Nährboden austrocknet?
Das kann ich Ihnen sagen. Sie muss sozusagen die Politik in die Hand nehmen. Sie muss sie im ersten Schritt den Bürgern erklären. Und dazu muss sie erklären, was ich gerade schon gesagt habe. Sie muss differenzieren und muss deutlich machen, es gibt Leute, die kommen zu uns, die flüchten vor Krieg. Es gibt Leute, die flüchten vor politischer Verfolgung. Und es gibt Leute, die kommen zu uns, weil sie hier Straftaten begehen wollen. Das ist auch ein markanter Teil, der uns hier beschäftigt. Und da muss sie deutlich machen, dass sie Konzepte hat und das in die Hand nimmt. Sie muss nicht nur allgemein und pauschal sagen, wir schaffen das, sondern sie muss deutlich machen, wie sie das schaffen will. Und diese Maßnahmen, die sie dann ergreift, die müssen spürbar sein in der Bevölkerung. Und das trägt dazu bei, wenn man es mal so einfach kategorisieren will, dass die Bevölkerung auch das Vertrauen in die politischen Akteure wieder gewinnt. Und das ist die entscheidende Botschaft, glaube ich, die in Richtung Bundesregierung gehen muss.
Und das Thema europäische Idee, Außengrenzen sichern, Türkei hinzuzuziehen, reicht Ihnen nicht?
Oh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin dankbar dafür, dass Sie das Feld aufmachen. Aus unserer Sicht gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, der viel zu wenig in die Debatte eingeführt wird, nämlich, dass es ein Gegenmodell zu innereuropäischen geschlossenen Grenzen gibt. Und das ist eine Stärkung unserer Kapazitäten in diesem Bereich, was die staatlichen Organe angeht. Das heißt, wir brauchen hier ein Mehr Europa. Wir brauchen hier Fahndungskapazitäten, die größer werden und Verantwortung für die Europäische Union. Das würde den Bürgern nämlich zeigen, was Europa alles Gutes tatsächlich bewerkstelligen kann. Sie müssen mal den Bürger fragen, ob er es denn versteht, dass wir unsere Terroristen hier in Deutschland einzeln verfolgen wollen mit deutschem Recht und die Franzosen mit französischem Recht und dass wir hier mit nationalen Egoismen hier arbeiten. Ich glaube, die Bürger würden sagen, Mensch, das wäre doch sinnvoll, wenn wir hier einig wären und könnten uns über eine europäische Strafprozessordnung einigen und operative
Befugnisse. Ich höre eine andere Sendung, aber das macht nichts.
Na, Sie haben die Frage.
Ja, genau. Ich gehe nochmal auf unsere Frage zurück. Was hilft gegen rechte Gewalt?
Stellen.
Sie dürfen, Herr Funke.
Sie haben drei Kategorien genannt. Wer kommt nur, um Straftaten zu begehen? Wie viel Prozent sind das?
Wie viel Prozent?
Ja, was schätzen Sie?
Na, das ist ein Dunkelfeld, das kann ich nicht sagen. Mir kommt es darauf an, dass wir differenziert darstellen, wie das sind. Sie wissen, die Zahlen können wir heraussuchen. Also wie viel kommen aus dem nordafrikanischen Bereich?
Das war eine rhetorische Frage.
Ja,
Herr Funke, unterlassen wir rhetorische Fragen. Was wollen Sie sagen?
Ich will wirklich wissen, ob das eine relevante Größe ist.
Eine sehr relevante Größe, da können Sie jetzt in Kürze...
Prozent?
Das kann ich Ihnen in Prozent nicht sagen, ich kann Ihnen die Taten kann ich Ihnen sagen.
Ja, das ist was anderes. Also ich bezweifle, dass es eine ganze Kategorie gibt, die von Relevanz ist, die nur um Straftaten zu begehen nach Deutschland kommt.
Wir lassen das so stehen.
Wir lassen das jetzt
mal so stehen, meine Herren. In anderen Sendungen gibt es einen Faktencheck. Darauf verzichten wir heute Abend, denn Frau Radek aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend, Frau Radek.
Ja, guten Abend. Auch ich möchte mich mit meinem Unwohlsein erstmal der Dame von vorhin anschließen, die ausführlich erklärte, dass sie aus der linken Ecke kommt. Ich auch. Sympathisiere aber trotzdem mit den Herrschaften, die im Osten für uns alle auf die Straße gehen.
Frau Radek, damit wir es verstehen, wen meinen Sie mit die Herrschaften? Wen meinen Sie mit die
Herrschaften? Ich bin da ganz froh, dass die sich trauen. Man traut sich hier ja gar nicht mehr. Es wird, wenn mir irgendwie durch die ganze Schulerziehung über die Nazizeit einem gesagt wird, dass man ein Nazi ist, dann versinkt man ja in Grund und Boden. Das ist so ein Totschlagargument und das wird von morgens bis abends benutzt, dass man dann rechts ist, dass man Mob ist, dass man Pöbel ist, dass man Pack ist, ich weiß es nicht mehr. Und ich wünsche mir dringend, um auf Herrn Funke zurückzukommen mit der Demokratie, ich wünsche mir dringend die Diskussionskultur aus den 70er Jahren zurück, wo nicht nur Positionen ausgetauscht wurden, sondern die Argumente des anderen gehört wurden und aufgegriffen, hin und her gewendet und nach dem besten Weg gesucht wurde. Im Moment haben wir im Bundestag Parteien, die alle d'accord und Konsens für die Flüchtlingspolitik sind. Und es gibt niemanden, der auch nur versucht, die Argumente aufzugreifen. Es wird Küchenpsychologie gemacht, dass wir, die wir da Ängste haben und zum Psychiater müssten. Oder und man uns das nur erklären müsste, anstatt die Argumente zu hören. Ich beziehe mich da ganz wesentlich auf Hammel, auf den Herrn Abdel Samad mit seinen zwei Büchern über den Islam.
Frau Radek, lassen Sie uns mich noch kurz fragen, was trauen Sie sich nicht zu sagen?
Mit das, was ich jetzt gesagt habe.
Gut, dann ist es doch gut, wenn Sie das gesagt haben. Das ist doch gut. Dann mal die Frage in die Runde. Herr Funke, kann das, was Frau Radek gesagt hat, die trauen sich da was im Osten, Ist es möglich, dass sich da mehr Menschen hinter verbergen, die sich womöglich nicht trauen, die nicht auf die Straße gehen und die wissen, das sind Stellvertreter meiner Gedanken und die gehen auf die Straße?
Ja, das ist so. Das ist auch leider so. Man soll sich trauen dürfen. Und ich hoffe, dass es genügend Varianten in der demokratischen Parteienvielfalt gibt, durch die es erlaubt ist, tatsächlich auch das, was sozusagen ungesagt scheint, gesagt werden kann. Mhm. Und es gibt meines Erachtens schon in Kirchen, in Gewerkschaften, in Vereinen die Chance, sozusagen auch die Probleme anzusprechen. Jedenfalls ist es wichtig, dass man das tut. Das war auch vorhin gemeint, dass man die Ängste aussprechen darf. Nur das Problem ist, dass man sie nicht sozusagen radikalisierend gegen Schwächere wenden sollte. Ja. Das ist das Petitum.
Und hilft das Aussprechen, das, sagen wir mal, das Zulassen von dem anderen Gedanken, hilft das auch gegen rechte Gewalt?
Ja, natürlich. Ich bin sehr dafür, dass man, also ich habe Erfahrung mit Gesprächen mit Skinheads, wo ich dann sage, also mit dem Rassismus, lass mal eben an der Seite, aber was sind deine Probleme, die du hast? Mhm. Das heißt, ich trenne schon in den Diskussionen zwischen dem, was dann an Aggression gegen Schwächere kommt. Das lasse ich natürlich nicht zu für mich, aber ich nehme dennoch die Person ernst, wo sie hin will, was sie für Probleme hat und ob man diese Probleme, Ausbildungsprobleme oder anders lösen kann. Und daraus entsteht dann ein ganz anderes Vertrauen als der Identifizierung mit der Aggression gegen den Fremden.
Frau Ley, Sie wollten was sagen.
Ja, die entscheidende Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, ist, welche Nachteile habe ich persönlich dadurch erfahren, dass jetzt Flüchtlinge in Deutschland sind? Und alle Umfragen zeigen uns, dass die meisten überhaupt gar nichts nennen können. Mhm. Es gibt ein Ressentiment dahingegen, dass man sagt, jetzt kommen die Flüchtlinge, jetzt passiert was in der Politik. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Aber das darf man ja nun um Gottes Namen jetzt nicht gegen die noch Schwächeren wenden, sondern da wäre es wichtig, dass man sagt, wir wollen beispielsweise in der Wohnungspolitik, dort, wo wirklich die Mietenmärkte angespannt sind, mehr sozialen Wohnungsbau für alle haben. Aber jetzt zu sagen, die Ängste sind sozusagen resultieren aus der Tatsache, dass Menschen hinzukommen, die noch schwächer sind, ich glaube, das ist die falsche Perspektive.
Wir kommen zum Ende der Sendung. Wir haben noch 4 Minuten Sendezeit. Wenn wir das mal ein bisschen bündeln, was wir besprochen haben, Herr Fiedler, fehlt es grundsätzlich, unsere Frage ist ja, was hilft gegen rechte Gewalt? Fehlt die Aufklärung?
Ja, selbstverständlich fehlt die Aufklärung, falls Sie die Aufklärung der Taten meinen. Ja, selbstverständlich.
Aus Ihrer Sicht ist es die Aufklärung der Taten.
Das und ist es klar. Fehlt es beides. Es fehlt an Aufklärung der Taten, weil wir hier entsprechende Ressourcen haben. Das haben wir schon besprochen. Mhm. Probleme haben, das haben wir schon besprochen in der Sendung. Und es fehlt natürlich an Aufklärung. Und da muss ich Frau Ley natürlich ausdrücklich recht geben. Das sind natürlich die entscheidenden Fragen. Es fehlt an Aufklärung darüber, was bedeutet das eigentlich für die Flüchtlinge ganz konkret? Was bedeutet das eigentlich für meinen persönlichen Einschlag tatsächlich? Habe ich hier tatsächlich Nachteil? Was bedeutet das für meine Steuerlast oder Ähnliches? Das muss eben offen besprochen werden und da müssen allerdings in der Tat, und da muss ich der Anruferin, Frau Radek, natürlich recht geben, die Ängste der Bevölkerung ernst genommen werden und darauf müssen offene Antworten gegeben werden. Und ich glaube, das ist durchaus ein, in der Kombination allerdings, es muss beides erkannt werden durch die Bevölkerung. Es muss erkannt werden, wir stellen uns Gewalttaten entgegen. Der Staat, also Polizei und Justiz, arbeiten hier tatsächlich effektiv. Politik übernimmt die Verantwortung und klärt entsprechend auf.
Herr Funke, das Wort Aufklärung verstanden als gesellschaftliche Aufklärung. Unsere Frage ist ja, was hilft gegen rechte Gewalt? Wenn die Gesellschaft besser aufgeklärt worden wäre oder aufgeklärt wäre von Seiten der Politik, hätten wir dann weniger rechte Gewalt?
Ja, zur Aufklärung, zur Selbstaufklärung gehört, dass man sich auch begegnet mit dem, was da als Flüchtling daherkommt, konkret im Gespräch und man Empathie erfährt, weil die so spannend sind.
Sie haben es eben schon gehört, da war schon der erste Akkord.
Und 93%, ja. 93% sagen in der Bundesrepublik, dass sie Kriegsflüchtlinge unterstützen wollen. Und 3/4, dass sie auch politisch religiös verfolgt unterstützen.
Ich danke Ihnen. Sie haben schon einen Akkord gehört. Da hinten läuft schon die Musik. Das ist unsere Schlussmelodie. Das war der Themenabend mit der Redezeit. Und ich danke fürs Mitreden in die Runde und für diese wunderbare Diskussion und für Ihre Anrufe und Mails, die Sie uns geschrieben haben. Wir fragten heute Abend im Themenabend auf NDR Info, was hilft gegen rechte Gewalt? Und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen gucken wir mal in die Familien, wenn man so will. Wir fragen: Sehnsucht nach dem früheren Leben, sind Zweifel an der Mutterrolle tabu? Darf eine Mutter sagen, ach Gott, war das früher schöner? Sie können morgen anrufen ab 20.30 Uhr oder ab sofort im Internet schreiben, ndr.de/redezeit. Die Sehnsucht nach dem früheren Leben, sind Zweifel an der Mutterrolle tabu oder darf man daran zweifeln? Das morgen in der Redezeit um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.